Vortragstitel: X2Go in der Google Cloud, kostenlos und oder anonym, wie geht das? Mein Name ist Stefan Bauer, ich bin der Geschäftsführer der Bauer ETCS UG Haftungsbeschränkt. Wir sitzen in Ulm seit grob 10 Jahren mittlerweile und machen mittlerweile hauptsächlich Dinge rund um X2Go. Ich bin aber heute in anderer Rolle hier. Ich bin nämlich auch der X2Go Projektkoordinator, X2Go Eventplaner und X2Go Lead Evangelist. Lead Evangelist ist der, der allen Leuten erzählen darf, wie toll X2Go ist. Und wir haben heute einen Slotplan. Was ist die Google Cloud Plattform? Was ist die Google Cloud Shell? Was will Google, dass man mit der Google Cloud Plattform macht? Was Google dabei nicht bedacht hat, nämlich Hackers gonna hack. Welche dieser Einschränkungen, die die Google Cloud Plattform mit sich bringt, sind für uns relevant? Was brauchen wir für Security-Maßnahmen? Wie konfiguriert man so einen Server? Dann starten wir die Live-Demo und dann ist noch die Frage, wie viel Aluhut hätten Sie denn gern? Ich lasse den Vortragsslot oder die To-Do-Liste rechts im Bild stehen. Und das, was also blau im Hintergrund markiert ist, das ist der Block, wo wir leider Gottes ein bisschen unfreiwillige Google-Werbung machen müssen. Erstmal, was ist die Google Cloud-Plattform? Die hat ein Dashboard und in diesem Dashboard kann ich mehrere Projekte verwalten, habe pro Projekt so eine Kachelansicht, wie man hier gerade sieht. Das ist recht schick gemacht. Ich kann auch mal im Browser das Ding live aufrufen. Moment. Brauche ich nur mein Mauszeigerlein. Klick. So sieht das Ding also live aus. Und Maus retour. So, und in diesem Dashboard, ja, was kann ich da machen? Da gibt es Anwendungsfälle, Computing, Speicher, Netzwerk, Stackdriver, Tools, Big Data, künstliche Intelligenz und lauter so Zeug kann ich da auswählen und mir da irgendwelche Apps zusammenklicken. Ich kann also jedes dieser Projekte dort mit verschiedenen Komponenten ausstatten. Diese Computing, oder der Reiter Computing, da findet man die Google Compute Engine, das ist sowas ähnliches wie Amazon Web Services oder Microsoft Azure. Speicher gibt's, das ist dann hier der Google Cloud Storage, was man halt sonst von Amazon mit den S3 Buckets kennt. Cloud SQL gibt's, eine App Engine gibt's und so weiter und so fort. Also kurz alles, was das Hipsterherz begehrt, um Web Apps in die Cloud zu werfen. Und die Google Cloud Shell, die kann ich im Dashboard starten. Da gibt's rechts oben so einen Knopf und dann geht diese Cloud Shell auf. Und man kann diese Cloud Shell übrigens auch in Vollbildmodus schalten. Auch das haben wir schon mal vorbereitet. Jetzt habe ich hier eine Shell, die in meinem Browserfensterchen läuft. Und diese Google Cloud Shell, laut Definition von Google selber, ist eine kostenlose Administratormaschine, mit der Sie Ihre Infrastruktur und Anwendungen auf der Google Cloud Plattform browserbasiert per Befehlszeile verwalten können. Direkt aufrufbar über den Link, wie gesagt, oder über den Knopf im Dashboard und man kann es in einen neuen Browser-Tab oder ein neues Browserfenster verschieben. Dann, was hat diese Cloud Shell denn für Systemvoraussetzungen, für Leistungsmerkmale, für Einschränkungen? Voraussetzung ist ganz einfach, da gibt es nur eine. Man braucht einen modernen Browser, der HTML5 unterstützt. Das scheint diese Canvas-Funktion zu sein. Also jeder aktuelle Firefox, Chrome etc. kann das. Dann kann ich diese Cloud Shell in meinem Browserfenster starten. Brauche keinen SSH-Client und nichts auf meiner Maschine dafür. Die Features. Ich bekomme eine temporäre virtuelle Maschine. Das ist ein Docker-Image. Es läuft da drin ein Debian Stretch, 64-Bit-Version. Die Shell kommt via Browser, HTTPS geschützt noch und ich kann mich daran anmelden über mein Google-Konto. Optional mit Zwei-Faktor-Authentisierung, wenn ich das will. Details dazu zeigen wir noch später. Ich habe in diesem Docker-Container praktisch volle Root-Rechte. Über sudo, aber halt nur im Container. Es gibt Sachen, die ich trotz Root-Recht nicht in diesem Container machen kann. Ich bekomme außerdem ein vorinstalliertes Google Cloud SDK und gängige Command-Line-Tools, aber sonst nicht viel. Ich habe aber einen vollen Internetzugang über eine IPv4-NAT-Adresse. Ich komme auch per SSH raus, kann also nicht nur Webkram da drin machen. Ich kriege einen Core von einem Intel Xeon mit 2,6 GHz. Auch das können wir kurz vorführen. Ich Ich hoffe bloß, dass die Schrift groß genug ist, dass man es sieht. Ah, das wäre die NAT-Adresse. Ah, wahrscheinlich sieht man es nicht, oder? Gut, dann schauen wir uns die Vorführung an der Stelle. Wir haben knapp 2 GB RAM dabei. 0,8 GB davon sind im Leerlauf schon belegt. Ups, das war ein Slide zu schnell. 1 GB Swap haben wir, das ist ein CRAM-Device. Mein Root-Verzeichnis von dieser temporären Maschine hat 6 GB frei in etwa und mein Home-Verzeichnis ungefähr 5 GB frei. Es gibt eine Web-Preview-Funktion, die ist dazu gedacht, dass ich über Port 8080, aber das ist änderbar, dann mit einer HTTPS-URL auf diese Maschine zugreifen kann. Ich kann also irgendwelche Web-Anwendungen da drin frickeln und mir dann in meinem Browser anschauen, ob die auch tun, ohne dass das Ding Public IP braucht, weil hier ein Port-Forwarding für diesen einen Port dann halt dazwischen geschaltet wird. Wie man es halt von seinem NAT-Router daheim auch kennt, wenn man von außen was freigeben will. Ja, was kann das Ding noch? Mein Home-Verzeichnis dabei liegt auf einem quasi persistenten Speicher. Das heißt, erst wenn ich mehr als 120 Tage lang diese VM nicht gestartet habe und die E-Mail-Warnung ignoriert habe, wird mein Home-Directory gelöscht. Den Zähler kann ich durch ein kurzes Einloggen resetten, dann habe ich wieder 120 Tage. Einschränkungen dabei gibt es natürlich auch, das Nutzungslimit. Ich habe hier 50 Stunden in dem 7-Tage-Korridor, dann ist Feierabend. Ich kann mir im Browser, im Menü anzeigen lassen, wie viel ich noch habe. Das versuchen wir jetzt gerade mal hier wieder live. Das müsste Nutzungskontingent. So, und da sieht man jetzt, dass ich eine von diesen 50 Stunden gerade genutzt habe. Angeblich gibt es 1 GB Outbound-Traffic-Limit im Monat, da ist die Doku aber ein bisschen schwammig dazu. Inbound ist wohl unbegrenzt vom Volumen. Und wenn ich 20 Minuten idle bin, werde ich disconnected und nach einer Stunde disconnect wird die VM wieder gelöscht. Also wenn ich irgendwas in der VM laufen lassen will, dann soll ich dieses Browserfenster nicht schließen und vielleicht ab und zu mal da drin Enter drücken, dass die Konsole eine Zeile weiterspringt oder so. Und wie gesagt, das Root-Verzeichnis, das ist nicht persistent. Ist die Maschine aus, ist alles, was ich da drin gemacht habe, weg. Nur das Home Directory bleibt stehen. Beim nächsten Neustart wird mein virtuelles Image wieder von einem Google Cloud Shell Template neu erstellt. Alle Änderungen, wie gesagt, weg. Das andere ist, wir haben vorher schon gesehen, es ist ein NAT im Spiel, das heißt, ich habe keine von außen erreichbare IP oder DNS. Ich habe kein IPv6 und ich bin durch diese Docker-Virtualisierung halt auch eingeschränkt, was zum Beispiel das Nachladen von Modulen angeht. Es gibt einfach kein libmodules-Verzeichnis, aus dem ich irgendwas nachladen könnte. Deswegen fällt mir ein modpro fuse, tun, tab etc. alles auf die Schnauze. Ich kann also kein Filesystem im User Space einhängen, um mir da per SSH oder per Google Drive oder sonst was von irgendwo ein entferntes Laufwerk zu holen. Google Drive hätte sich natürlich angeboten, wenn man damit halt sein Home Directory noch bequem hätte vergrößern können. Geht leider nicht. Ich kann Google Drive nur im Browser aufmachen und Dateien hin und her schieben. Und wie gesagt, ich kann halt auch nicht von anderen Rechnern per SSHFS mir irgendwas einmounten. Weitere Beschränkungen sind, wie schon gesagt, ich kann die Kernel-Module nicht nachladen, deswegen kriege ich auch keinen OpenVPN-Client da drin zum Laufen. Swap-Files anlegen, zusätzliche, um mehr RAM zu kriegen, geht auch nicht, habe ich auch schon probiert. Und diese Web-Preview-Adresse, die ich vorher angesprochen habe, die ist halt nur auch von dieser einen Maschine aus erreichbar, wo ich die Cloud Shell offen habe, wo das entsprechende Cookie im Browser hinterlegt ist. Ich kann also nicht einfach mal einen öffentlichen Webserver draus machen und die Adresse weitergeben und sagen, guck mal drauf, ich muss mich mit meinem Konto jeweils dran anmelden, dass ich diese Seite sehe. Da hat Google also einen Proxy mit eigener Authentisierung davor geschaltet, wo halt so ein, wie ein Captive-Portal halt kommt, wo meine Google-Anmeldedaten abgefragt werden, bevor ich dann das dahinterliegende zu sehen kriege. Ungewöhnlich ist ja auch bei dieser Browser-Shell, Copy-Paste da drin funktioniert mit Ctrl-C und Ctrl-V. Also das, was man eigentlich in der Shell überhaupt nicht erwartet. Und weiter sagt halt Google selber, Cloud Shell is intended for interactive use only. Non-interactive sessions will be ended automatically after a warning. Prolonged usage of computational or network-intensive processes are not supported and may result in session termination without a warning. Also wenn ihr eine Kiste sucht, wo ihr Bitcoin minen wollt oder DOS-Attacken fahren wollt, sucht euch bitte was anderes. Dafür taugt das Ding nicht. Die komplette Liste der Einschränkungen kann man zum einen über die hier angegebene Hilfeseite bei Google nachlesen. Zum anderen gibt es auch an der Konsole selber noch ein Help-Kommando, wo das alles nochmal auflistet. So, was will Google, dass man mit dieser Cloud Shell macht? Die sagen, sie freuen sich über eine breit gefächerte Nutzung dieser Cloud-Plattform für persistente VMs, aber auch für Web-Apps, KI-Kram, klassischer Hipster-Scheiß eben. Und es droht einem kein Ungemach, auch wenn man dauerhaft nur in diesem Free-Tier unterwegs ist, den sie anbieten. Was sie natürlich auch wollen, sind eure Daten. Denn auch für die kostenlosen Dienste muss man sich mit der Kreditkarte registrieren. Die Idee dahinter ist halt, über eine Kreditkarte kriege ich eine Authentifizierung von dem User hin, wenn er irgendwelchen kriminellen Scheiß macht. Weil die Bank muss natürlich die Identität prüfen. Ich folge einfach der Spur des Geldes nachher. Ich gehe zu dieser Bank, wo die Kreditkarte ausgestellt hat, sage, der hat das und das angestellt. Hier ist die Polizei, die möchte jetzt die Adresse haben. So kommt man dann an die Leute. Das ist das Konzept dahinter, warum sie hier eine Kreditkartenabfrage machen, wenn man irgendwelche Public Services in dieser Google Cloud-Plattform betreiben will. Als Log-Angebot, man kriegt 300 US-Dollar Startguthaben, dabei kann also auch mal ein bisschen in die kommerziellen Services dabei reinschnuppern. So, an der Stelle endet zum Glück die unfreiwillige Google-Werbung. Jetzt schauen wir uns an, was Google dabei nicht bedacht hat, nämlich Hackers gonna hack. Für die Cloud Shell alleine brauche ich keine Kreditkarte. Da reicht mein Google-Account. Jeder, der einen Google-Account hat, kann auch diese Cloud Shell starten. Und wir sind root da drin. Die Bootstrap lässt sich installieren, ChangeRoot funktioniert, Bindmounts funktionieren und wir haben genug Speicherplatz. Also erster Ansatz könnten wir doch mal sagen, wir machen die Bootstrap mit einem Stretch in unser Home-Verzeichnis rein, Unterverzeichnis, Servername und wenn wir fertig sind, machen wir da ChangeRoot rein, Services starten, also den SSH, nicht auf Port 22, weil der ist schon von der Cloud Shell selber belegt, aber 222 zum Beispiel wäre frei und los geht's. Blöd dabei ist, wenn ich mir da drin einen ChangeRoot anlege mit einer kompletten Serverinstanz, also X2Go-Server, XFCE-Desktop, LibreOffice, Firefox, Thunderbird, PDF-View, was man halt so zum Arbeiten braucht, dann sind schon 50% von meinem Home-Tier-Speicherplatz weg. Also zweiter Ansatz, wir machen uns diesen Server jedes Mal neu, geskriptet. Und wir schieben ihn ins Root-Verzeichnis. Das ist zwar nicht persistent, aber für unsere Sitzung ist es ja da. Das Home-Verzeichnis von unserem ChangeRoot, das legen wir in Unterverzeichnis von unserem Home Directory und machen einen Bindmount drauf. Vorteil, das Ding bleibt genauso in unserem eigentlichen Home Directory semi-persistent und ich sehe nachher auch in meinem ChangeRoot, wenn ich ein df-Kommando absetze, wie voll mein Home Directory ist. Dritter Ansatz, warum überhaupt das ChangeRoot? Ich könnte es ja direkt nach Root installieren und die ganzen Pakete damit reinnageln. Würde ich davon abraten, weil erstens haben wir keine Kontrolle darüber, was Google in diesem Docker-Image von heute auf morgen ändert. Das heißt, von heute auf morgen kann uns das Ding einfach mal um die Ohren fliegen. Das ChangeRoot-Verzeichnis kann ich notfalls auch zu einem anderen Cloud-Anbieter mitnehmen und dann einfach unverändert weiter betreiben. Hat auch seinen Charme. Und ich habe halt mit diesem Home-Dir das ChangeRoot auch sauber getrennt. Wir zeigen deswegen heute nur den Ansatz mit dem ChangeRoot und nicht mit der Installation direkt in das Root-Verzeichnis rein. Einmal nochmal ganz kurz Google-Werbung. Wenn man eine Kreditkarte hinterlegt, dann kann man sich sein eigenes Docker-Image für diese Cloud Shell anlegen und dauerhaft speichern. Man muss also nicht jedes Mal diesen Aufwand treiben, seinen Server per Skript neu zu installieren. Man kann dann auch einen richtigen, kleinen, persistenten Server in diesem kostenlosen Angebot betreiben. Macht die Sache vielleicht noch ein bisschen komfortabler. Wie das geht, erfährt man unter dem Link, den ich hier angegeben habe. Das ist dann aber halt alles nicht mehr anonym. So, von den Einschränkungen, was ist da für uns relevant? Das Hauptproblem ist, wir haben keine öffentliche IP. Ich kann also ein SSH-Daemon laufen lassen, aber ich komme von außen nicht drauf. Umgehungsversuch, erster war diese Web-Preview-Geschichte mit dem Port-Forwarding, geht halt blöderweise auch nicht, weil Google das eigene Konstrukt da davor geschaltet hat mit dieser Benutzername-Passwort-Abfrage im Browser selber und nicht wie halt sonst ein normaler Proxy eine Authentisierung abfragen würde. Deswegen kann ich nicht mit dem SSH oder X2Go-Client über einen Webproxy darauf zugreifen. Und ich habe ja keine Tune-Tap-Devices, ich kriege also kein VPN zum Laufen, was nach Hause telefonieren könnte. Aber wir kommen zwar nicht per VPN-Client raus, aber per SSH-Client. Und SSH kann in beide Richtungen Ports forwarden. Jetzt ist nur die Frage, wo telefonieren wir damit hin? Und da haben wir zwei Varianten zur Auswahl. Wir nutzen jetzt aus, dass SSH einen Rückwärtstunnel aufbauen kann, sodass man also von der anderen Seite wo sich das SSH hinverbunden hat, wieder zurück nach Hause telefonieren kann. Und Variante 1 ist zu sagen, wir haben einen Client, der eine öffentliche IP hat, beziehungsweise per Port Forwarding hinter einem Router oder so erreichbar ist. Dann wäre das in dem Szenario hier, Moment, der Maus zeigen muss mit. Ich wähle mich also von meinem Cloud-Server, das ist der große blaue Pfeil, direkt auf der Maschine oder auf dem Router ein und habe dann einen Tunnel, wo ich wieder per SSH zurückconnecten kann, das ist der kleine schwarze Pfeil, und meine Verbindung aufbauen kann. Die zweite Variante ist das untere Bildchen. Ich suche mir irgendeinen SSH-Server mit öffentlicher IP und nutze den als Jump-Host. Das heißt, ich telefoniere wieder vom Cloud-Server zu dieser Maschine und mache dort drin meinen Tunnel nach hinten wieder auf. Und jetzt komme ich vom Client, verbinde mich auf diesen Jump-Host und von dort aus weiter zu meinem Cloud-Server. Da müssen wir natürlich ein bisschen mit der Security aufpassen. Egal, ob ich jetzt einen Client oder einen Jump-Host direkt im Internet stehen habe, Zwei-Faktor-Authentisierung ist für SSH-Server im Internet einfach Pflicht mittlerweile. Einfach nur einen anderen Port zu nehmen, ändert nichts dran, dass das Ding unsicher ist, wenn ich nur Passworte als Sicherheitsmedium nehme. Schon gar nicht, wenn er irgendwo eine Zahlenkombination mit 22 weiter drin hat. Fail-to-Ban kann man machen, ändert meiner Meinung nach nicht viel dran. Der Hacker kommt dann zwar nicht so schnell rein, aber man selber sperrt sich halt auch mal leichter aus. Welche Zwei-Faktor-Authentisierung man dagegen nimmt, da sage ich, das ist relativ zweitrangig. Gut, SMS-Token vielleicht nicht unbedingt nehmen, aber Keyfile von SSH nehmen oder irgendein Token oder App, was One-Time-Pad-Codes generiert. Zeigen wir nachher auch, wie wir das umsetzen. Empfehlung für so öffentliche Ports, ich nehme gern 443, weil viele schlampige Firewall-Admins lassen den offen, da kommt man also dann schön durch. 22 findet man öfters mal gesperrt in irgendwelchen Netzen. Und was müssen wir auch noch anschauen, für diesen Google Cloud X2Go Server, den wir jetzt aufsetzen werden, ist Zwei-Faktor-Authentisierung im Prinzip verzichtbar, aber nicht für den Jump-Host. Die Gründe haben wir gerade erklärt und auch nicht für einen dauerhaft betriebenen Server in diesem Free-Tier-Modell, der dann eine öffentliche IP hat. Warum es jetzt auf diesem Server verzichtbar ist, ist ganz einfach. Dort läuft der SSH-Daemon nur auf Localhost. Das heißt, ich kann mich gar nicht von außen drauf verbinden. Wer soll sich denn reinhacken können? Ausnahme dabei ist, wenn ich auf dem Jump-Host nachher mehrere Benutzer drauf haben könnte, weil ich mir einen Free-Shell-Anbieter rausgesucht habe, der mir Port-Forwarding erlaubt, dann muss ich auch auf diesem X2Go-Server eine Zwei-Faktor-Authentisierung laufen lassen, weil nämlich im Prinzip jeder User, der sich auf diesen Jump-Host anmeldet, sich auch weiter verbinden könnte auf meinen Server. Sprich, wenn der dann mein Passwort irgendwie in die Finger kriegt, wäre er da drauf und das will ich natürlich nicht. Und was man auch noch unbedingt machen sollte, wenn man einen FreeShell-Anbieter nimmt als Jump-Host, auf jeden Fall SSH-Agent-Forwarding abschalten, weil da können auch blöde Dinge passieren sonst. So, Client oder Jump-Host, egal was, er muss per öffentlicher IP erreichbar sein, entweder direkt oder über NAT-Forwarding. Eine interessante Variante ist ein Malwert-VPN. Malwert ist ein schöner, anonymer VPN-Anbieter mit günstigen Preisen. Und der erlaubt einem nämlich auch ein Port-Forwarding von seinem Endpoint, wo man rauskommt ins Internet, zurück zu seiner eigenen Maschine zu kriegen. Und das ist natürlich genau das, was wir haben wollen. Ja, ich brauche natürlich dann die IP oder den DNS-Namen von dem System. Ich muss ein Benutzerkonto drauf haben und bitte nicht das Root-Konto verwenden. Ein normaler Benutzer ist da völlig ausreichend. Ich muss einen laufenden SSH-Server drauf haben und wenn es ein Jump-Host ist, dann muss er halt noch zusätzlich SSH-Port-Forwarding erlauben. Die Rechenleistung ist dagegen unkritisch für den Jump-Host. Wenn ich nur allein oder zu zweit darauf zugange bin, dann reicht das sogar ein Raspi, der irgendwo im Netz hängt, dafür aus. Und wie gesagt, FreeShell-Anbieter könnten dafür auch funktionieren. Ich habe es jetzt nicht ausprobiert, aber sobald halt einer mir einen SSH-Account gibt, öffentliche IP hat und ich Port-Forwarding machen kann, bin ich im Spiel. Ja, die Praxis sieht dann so aus, ich habe die Installations- und Startskripte dafür auf GitHub hinterlegt, kann man auschecken, git clone diese URL, dann muss man noch einen Pfad umbenennen, nämlich mit move gopath auf gopath-old und eine Verlinkung setzen von Google Cloud X2Go Server, also das Verzeichnis, das man gerade per git geklont hat, gopath auf das gopath. Warum? Es gibt im Home-Verzeichnis gopath-bin. Und das ist im von Google vorgegebenen Pfad für dieses Docker-Image mit drin. Das heißt, ich muss nicht vor jedem Skriptaufruf den kompletten Pfadnamen setzen, muss da also nicht jedes Mal mehr irgendwelche User-Local-Bin-Verknüpfungen oder sowas anlegen dafür. Weil, wie gesagt, die VM ist nicht persistent, die fliegt mir nachher um die Ohren. Und ich muss auch nicht nach jedem Git-Pull jedes Mal alles neu nach User-Local-S-Bin oder so weiter und so weiter kopieren. Die Konfiguration vom Server funktioniert ganz einfach. Dafür habe ich einen Config-File geschrieben, wo man ein paar Variablen exportieren muss. Use-root, true. Das sagt jetzt, dass ich ins Root-Verzeichnis von meiner VM installieren möchte und nicht ins Home-Directory, also diesen nicht persistenten Change-Root-Server laufen lassen möchte. Servername ist nachher der Verzeichnisname und ich kann mit Create-Server, Start-Server und so weiter diese Config halt jedes Mal ziehen und da den Prozess dann starten. Und deswegen machen wir das jetzt auch, wir gehen auf die Cloud-Shell. Und sagen Create Server. Moment. Jo, jetzt fängt er das Installieren an. Und während er installiert, erzähle ich noch ein bisschen weiter, was wir alles getrieben haben. X2Go-Server ist mittlerweile in Stretch-Backports drin. Das heißt, da habe ich hinreichend aktuelle Pakete. Ich muss also nicht das X2Go-Repository manuell einbinden. Ich habe direkt einen laufenden X2Go-Server, wenn die Installation durch ist. Jetzt gehen wir noch ein bisschen auf die Konfigurationsunterschiede vom Client ein. Grundsätzlich würde ich dabei eine X2Go-Client-Verbindung konfigurieren auf einen frei gewählten SSH-Tunnel-Port und meine Localhost-IP sowie den Benutzernamen, den ich in dieser Change-Root-Umgebung verwende. Sitzungstyp kann man XFCE nennen, was wir jetzt gleich auch in der Demo machen werden, oder natürlich auch Published Applications, nur einzelne Anwendungen bereitstellen. Der Client selber hat eine öffentliche IP, dann brauche ich keine Proxy-Einstellungen. Habe ich einen Jump-Host, wie wir es jetzt gleich haben werden, dann muss ich natürlich auch den SSH-Proxy konfigurieren. Dafür brauche ich die IP des Jump-Hosts, ich brauche den Port des SSH-Servers auf dem Jump-Host und ich brauche die Zugangsdaten für diesen Jump-Host, also User, Keyfile oder sonstigen Zwei-Faktor-Geschichten dazu noch und das Passwort. So, dann einen X2Go-Client. Schwupp, ich schiebe den gerade mal ins Bild. Klick, klick. Und da sieht man jetzt, also ich habe den Localhost, ich habe meinen User-Account Demo-User, das ist der frei gewählte SSH-Port im Tunnel nachher und hier ist meine Tunnel-Konfiguration. Ich gehe über meinen SSH-Server, das ist meine DynDNS-Maschine daheim gerade, über diesen Port, diese Login-Daten, ich habe einen Keyfile hinterlegt, dass ich jetzt nicht hier lang mit Passwort und Token rumhantieren muss. Das machen wir nachher für was anderes noch. Und ich habe einen SSH-Agent oder Standardschlüssel hier angekreuzt. Das heißt, er wird, wenn er diese Datei hier nicht findet, meinen SSH-Agent fragen. Klick. Dann nehmen wir die Präsentation wieder in den Vordergrund. So. Schauen wir mal, ist der da drüben noch am Installieren? Ja, dann erzählen wir noch ein bisschen weiter. Jetzt ist nämlich die Frage, wie viel Aluhut hätten Sie denn gern? Völlige Anonymität ist natürlich schwer zu erreichen, aber nicht unmöglich. Ups, das war einmal zu schnell geklickt. Wir brauchen erstmal ein anonymes Google-Konto, also ein John Doe irgendwas. Google will heutzutage immer einen SMS-Bestätigungscode rausschicken, um das Konto zu verifizieren. Dafür sollte man natürlich nicht seine personalisierte SIM-Karte benutzen. Momentan gerade noch so zu haben, in Österreich bald nicht mehr. In Liechtenstein soll es die Dinger weiterhin geben. Und kleine Schleichwerbung noch am Rande, Mitglieder der Piratenpartei bekommen über die Partei auch anonyme SIM-Karten. Also auch das wäre noch eine Chance. Dann ist man zumindest mal bloß auf diesen Kreis Mitglied Piratenpartei eingegrenzt, aber die individuelle Person ist noch nicht so leicht zu tracken. Man soll sich natürlich auch ein extra Handy dafür anschaffen und nicht das eigene verwenden, auch wenn es vielleicht ein Dual-Slot ist. irgendein Billigmodell oder irgendwas Gebrauchtes auf dem Flohmarkt oder sonst wo, gegen Cash natürlich. Nie den eigenen Internetzugang verwenden. Entweder man sucht sich irgendein Free-Wi-Fi-Angebot oder hat ein UMTS, also kann von einer Prepaid-SIM, die man sich besorgt hat, die anonyme einen UMTS-Hotspot oder sowas nutzen. Da haben wir nachher auch noch ein paar Folien dazu. Die Stufe Aluhut Forte sieht dann so aus, wenn ich UMTS oder Free Wi-Fi nutze, dann lasse ich das eigene Handy daheim, dass ich kein Bewegungsprofil hinterlasse. Und ich nutze auch nur dann Zwei-Faktor-Authentisierung für diesen Google-Account, wenn ich ein Mobilgerät habe, wo dieser Token-Generator ohne Google-Account-Verknüpfung vorhanden ist. Also Free OTP könnte dafür unter Android funktionieren, ungetestet, aber sollte tun. Wer nicht ganz so paranoid ist, nimmt den offiziellen Google Authenticator. Ich habe den getestet, ich werde es nachher auch noch zeigen. Er läuft auch ohne Netzanbindung nach Hause. Die Frage ist halt, ob er nicht irgendwann mal nach Hause telefoniert, wenn er nicht damit rechnet. Und Paranoia-Level Aluhut Extreme. Dann sind wir beim Thema, wie lege ich diesen Google-Account überhaupt an? Ich nehme ein Live-Image dazu, genauso um nachher auch darauf zuzugreifen. Zum Beispiel Tails würde sich da anbieten und ich starte dieses zwingend von CD, DVD oder von einem USB-Stick, wo ich gecheckt habe, dass der Hardware-Schreibschutz funktioniert. Damit habe ich einen sauberen Browser, keine verräterischen Cookies und so weiter. Wer nicht ganz so paranoid ist, der nutzt halt seinen normalen Browser und das Private Browsing davon. Was man auch nicht vergessen soll, den Angreifer könnte sich natürlich auch die Metadaten in die Finger kriegen versuchen. Also wer verbindet sich mit wem und daraus Schlüsse ziehen, wer man ist. Sprich, bei einem Free-Shell-Hoster als Jump-Host kann ich das ein bisschen verringern, das Risiko, indem ich mich zuerst auf den Hoster einlogge und dann mit einer etwas Verzögerung erst von dort weiter zu meinem Cloud-Server, weil sich in der Zwischenzeit noch andere hoffentlich auch zu diesem Jump-Host verbunden haben und dann nicht so ganz klar ist, wer jetzt diese Verbindung weiterhin aufbaut. Dem Free-Shell-Anbieter muss ich dabei natürlich weiterhin vertrauen. Der könnte natürlich genauer mitloggen, wer ich bin und was ich tue. Was sicher auch nicht schadet, ist ein gewisses Grundrauschen zu simulieren. Also Traffic auf der Verbindung zu haben, wenn man sie gerade nicht nutzt. Da muss man natürlich dann irgendeine Möglichkeit finden, dieses Rauschen zu reduzieren, wenn man gerade wirklich Nutzdaten drüber schieben will. Weil sonst kann man natürlich aus, hier kommt gerade ein Päckchen rein, und ich sehe da drüben ein Päckchen rausgehen, auch wieder folgern, wer jetzt über diesen Jump-Host zu meinem Server verbunden ist. Ein bisschen X2Go-Werbung können wir gerade auch noch machen, weil die Installation läuft eh noch. Wir haben von X2Go ein Jahresevent, dieses Jahr X2Go The Gathering, Return to Villa Vogelsang. Das ist am 27. bis 29. September 2019 im Linux Hotel in Essen. Es gibt Talks, es gibt ein Abendprogramm mit Sightseeing und das Ganze zum Selbstkostenpreis ist auf unserer Wiki-Seite auch verlinkt. Und wir haben ein paar neue Features, die demnächst kommen, also Realisierung für kommendes Quartal angedacht. Es wird endlich einen X2Go HTML5-Client geben. Das heißt, ich kann dann einen kompletten Desktop im Browserfenster aufrufen über X2Go. Ich brauche keinen X2Go-Client mehr irgendwo installieren. Genauso Full-Desktop-Unterstützung wird kommen für GNOME 3 und KDE 5 Plasma und für 3D-Geschichten, die dann deutlich performanter laufen werden, wenn die Leitung es hergibt, muss ich ganz ehrlich dazu sagen, weil sowohl diese Browser-Geschichte wie auch diese Full-Desktop-Unterstützung für GNOME 3 und KDE 5 werden nicht das klassische X2Go-Protokoll nutzen. Das nennt sich dann X2Go K-Drive, was da zum Einsatz kommt. Auf halbwegs brauchbar bis schnellen Verbindungen taugt's. Auf langsamer Verbindung ist klassisches X2Go schneller, wenn ich halt keine 3D-Geschichten oder sowas machen will. Es wird auch ein Reminar-Plugin geben. Reminar unterstützt ja seit längerem schon VNC, RDP und klassisch No-Machinen-X. Da wird auch im dritten Quartal jetzt ein Plugin rauskommen, dass man auch X2Go nativ mit Reminar benutzen kann. Und wir werden bald wieder einen performanten Browser unter X2Go haben. Also wer schon mal Firefox über X2Go benutzt hat, über eine etwas langsamere Verbindung, wird festgestellt haben, dass das Ding seit diesem Quantum-Release sehr zäh geworden ist. Pale Moon ist ein Firefox-Fork. Die haben sich von Firefox lang, bevor dieses Quantum rauskam, abgeforkt und nutzen daher noch die alte Rendering-Engine mit eigenen Weiterentwicklungen und hatten bis Version 27 eine gute Performance. Und dann haben sie irgendwie ihren Code rebased auf eine neuere Firefox-Version und sich dabei die gleiche Regression eingefangen wie Firefox. Wir haben sie gefunden. Sie steckt in dem alten Code, das heißt, ein Upstream zu Firefox wird nichts bringen, weil die nutzen das Ding eh nicht mehr. In Pale Moon mit Version 28.6, die soll Anfang Juli rauskommen, wobei ich den Termin nicht als in Stein gemeißelt ansehen möchte. Die haben noch ein paar offene andere Bugs da drin. Aber mit Version 28.6 wird ein Pale Moon wieder performant unter X2Go auch auf langsamen Leitungen funktionieren. Deutlich performanter als ein Firefox. So, schauen wir, ob die Live-Demo schon geht. Ne, ist noch am Installieren. Dann springen wir ein paar Folien weiter vor. Die FreeShell-Anbieter. Da habe ich eine schöne Liste zusammengestellt. Die sollten eigentlich alle in der Lage sein, die hier genannt sind, ein Login per SSH und dabei angegebenes Port-Forwarding zu erlauben. Die Registrierung bei den ersten beiden passiert per E-Mail. Da denke ich, wird sich aber irgendein Wegwerf-E-Mail-Anbieter finden, den man dafür nutzen kann. Und beim dritten muss man ASCII-Pong gewinnen, um seinen Account scharf zu schalten. Anonym nutzbare Internetzugänge sind natürlich auch noch ein wichtiges Thema. Auf keinen Fall das WLAN vom Arbeitgeber nehmen und sich sagen, naja, ist ja nicht meins. Die meisten Arbeitgeber werden loggen und es könnte noch ein Verstoß gegen irgendeine Klausel im Arbeitsvertrag sein. Also lasst den Blödsinn bleiben, macht es nicht über den Arbeitgeber. Sucht euch irgendein Free-Wi-Fi-Angebot, was keine persönlichen Daten von euch will, wie die Handynummer. Bieten manche Cafés an. Freifunk hier in der Region zum Beispiel loggt überhaupt nichts, nicht meine MAC-Adresse. Und man kann ja auch selber so einen Freifunkknoten betreiben. Malware-VPN kommt gleich nochmal auf eine Extrafolie, habe ich ja gerade schon angerissen. Ist die andere Variante, wo ich auch ein Port-Forwarding drüber kriege. Und das andere ist halt UMTS-Verbindung über anonyme Prepaid-SIM fahren. Und die Liechtensteiner, wenn die wirklich anonym noch zu haben sind, sind eine interessante Option. Weil Liechtenstein zwar kein EU-Land ist, aber im europäischen Wirtschaftsraum. Das heißt, ich kriege Roaming zu Inlandskonditionen. Die SIM natürlich bitte nicht in personalisierten UMTS-Stick stecken, den ich sonst immer fürs UMTS am Laptop stecken habe, sondern von dem anonymen Billig-Handy, was man sich besorgt hat, da den Hotspot-Modus nutzen. Und wer in öffentlichen Wi-Fis natürlich auch noch ein bisschen anonymer unterwegs sein will, der friemelt an seiner MAC-Adresse vom WLAN-Interface rum, bevor er sich einloggt und würfelt sich da irgendeine schöne zufällige aus. Dann Malware-VPN. Malware-VPN erlaubt, wie gesagt, ein Port-Forwarding von der öffentlichen VPN-IP zur IP des VPN-Clients, den man benutzt. Die Anleitung dafür haben wir auch, die zeige ich gleich im Browser noch. Und Malware ist, wie gesagt, auch anonym verfügbar, was die Bezahlmethode angeht. Ich kann Geldscheine in den Briefumschlag stecken und hinschicken. Ich kann per Bitcoin oder per Bitcoin Cash zahlen. Sie wollen 5 Euro im Monat und das Account anlegen geht auch ganz einfach. Ich habe so ein, wie so ein Google Capture dann zu lösen. So, Mauszeigerle wieder her. So, also dieses Capture hier müsste ich lösen und schon hätte ich ein VPN-Konto bei Malware und wo ich dann halt pro 5 Euro einen Monat freischalten kann. Unsere Installation ist durch, habe ich gerade gesehen. Moment, wo waren wir? Da waren wir. Dann mache ich jetzt hier diese Präsentation aus und schalte in den Clone-Mode. Das ist nicht der, den ich will. Plopp. Da ist er. Schauen wir, ob das so weit funktioniert. Den können wir zumachen. So, wir sehen das Gleiche, wunderbar. Schauen wir, ob ich die Schrift noch ein bisschen größer kriege. Jawohl. Und jetzt sage ich Start Server. Das hätte jetzt eigentlich nicht passieren sollen. Ah, macht Updates. Okay. Ich muss das Fenster ein bisschen kleiner ziehen, weil mir sonst der untere Rand hier abgeschnitten wird und ich nicht sehe, was an der Konsole ganz unten steht. Moment. So, jetzt versucht es sich auf meinen Server daheim einzuwählen. Ich muss hier kurz den Fingerprint bestätigen. Möchte mein Passwort haben. Und hier habe ich jetzt tatsächlich bei mir daheim auch einen Google Authenticator laufen. Tipp. Bin schon leiser. Ich hoffe, man kann es sehen. Die unterste Zeile ist die PIN, die ich jetzt, oder der Verification Code, den ich gleich eingeben werde. Ich warte bloß, bis der Timer abgelaufen ist, dass wir einen neuen kriegen. HDMI zurück. Zap. So, jetzt bin ich auf meinem Server daheim. Den hier auch ausmachen. Und jetzt geht es in die andere Richtung von meinem X2Go Client hier auf diesen Server. Ich habe ja vorher schon gezeigt, dass ich die Sitzung entsprechend konfiguriert hatte mit dem SSH-Proxy dabei. Ich habe hier jetzt ein Keyfile hinterlegt. Das heißt, ich sollte jetzt eigentlich per Tastendruck. Ah, okay. Genau, er hat das Keyfile und er möchte jetzt zu diesem Keyfile das Passwort. Das ist in Ordnung. Haben wir jetzt hier einen Vorführeffekt? Sieht so aus. Dann machen wir es auf die harte Tour. Zap. Und sagen hier noch Edit. Das sieht doch gut aus. Das gefällt mir noch besser. So, das ist mein lokaler Browser hier. Und man sieht, wir sind im Bellevue-Netz. Und das ist jetzt mein Desktop vom Cloud-Server. Ich starte jetzt hier auch mal in Firefox. Wie gesagt, momentan nur mit Firefox etwas langsam unterwegs. Ab Anfang Juli mit Pale Moon deutlich schneller. Und hier sehen wir jetzt eine ganz andere IP, wo wir rauskommen. Nämlich wir sind jetzt in San Jose, Mountain View, im Google-Netzwerk. Und ich kann diesen Desktop auch größer machen. Ich kann ihn komplett in den Fullscreen schalten. Und habe jetzt hier, wie gesagt, einen kompletten XFCE-Desktop mit den ganzen Anwendungen, die man so hat. LibreOffice könnte ich jetzt in dieser Remote-Sitzung wieder starten. Und so weiter und so fort. Wenn ich mich jetzt hier auslogge, geht das Ding zu. Und wenn ich jetzt dieses Browserfenster mit der Cloud Shell 20 Minuten stehen lasse, dann trennt es mir da drin die Verbindung. Da kommt so ein kleines Pop-up. Hey, bist du überhaupt noch am Leben? Bist du noch da? Wenn ich das weiter ignoriere, nach einer Stunde ist diese Serverinstanz gelöscht. Mein Home Directory bleibt aber, wie gesagt, stehen. Ja, damit wären wir am Ende des Vortrags. Hat irgendjemand noch Fragen dazu? Ansonsten, war das eine Wortmeldung? Ja? In der Standardeinstellung nicht. Ich denke, das wäre natürlich auch noch machbar, dass man das mit einzieht. Es ist halt wirklich so, wir haben ein Docker-Image, was von Google selber bereitgestellt wird, was ich auch, wenn ich mich nicht registriere, nicht ändern kann. Aber ich kann halt in diesem Image mir Change Root Directories anlegen, die ich wieder eine komplette Installation reinmache. Und darin kann ich natürlich treiben, was ich will. mit Ausnahme halt von dem, was mich Docker nicht machen lässt, weil halt wirklich keine Kernelmodule da sind und so weiter. Weitere Wortmeldung? Dann danke ich für eure Aufmerksamkeit. Schön, dass sich doch noch ein paar eingefunden haben, trotz dem verspäteten Essen vorhin. Ja, Dankeschön.